Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf der 11. Etappe der Rennrad-WG. Hier am Mikrofon für euch der Claude und ich habe heute einen ganz speziellen Gast hier. Ich sag nur, in 72 Tagen, 7 Stunden, 27 Minuten durch 14 Länder und zwei Kontinente, vom Nordkap nach Kapstadt, ein Cape-to-Cape-Weltrekord. Willkommen, Jonas Deichmann. Okay, Jonas, vielen Dank, dass du hier in die Rennrad-WG gekommen bist. Viele kennen dich mittlerweile in der Radszene, vielleicht noch nicht alle. Deshalb fange ich einfach mal an, dich in ja, vielleicht 5, 6 Sätzen vorzustellen, so was ich von dir weiß. Also 32 Jahre bist du jung, du bist Extremsportler, extrem Langstreckenfahrer und da kann ich sagen extrem, extrem, extrem. Du lebst vom Fahrradfahren durch Vorträge, Sponsoring etc. Aber du lebst auch auf dem Fahrrad. Also ich habe verstanden, du hast gar keine Wohnung. Und du bist mittlerweile seit Dienstag dreifach Weltrekordhalter. Und zwar im Unsupported Long Distance Cycling, nenne ich das mal auf Neudeutsch. 2017 hast du eine Eurasienquerung gemacht von Portugal nach Novosibirsk. Das waren knackige 14.000 Kilometer, ne? Oder?
Nach Vladivostok.
Nach.
Novosibirsk war so nach 8000 in etwa. Vladivostok ist also westlicher Punkt Europas, Portugal bis an die östliche Pazifikküste.
Da sehen wir uns aber gleich im Erdkundeunterricht. Siehst du mal, wie schlecht ich bin. Also, Vladivostok, 64 Tage, 14.000 Kilometer und 2018 der zweite Weltrekord. Und das ist da, als ich auf dich aufmerksam geworden bin. Die Panamericana von Norden nach Süden, von Alaska bis Feuerland, 23.000 Kilometer in 97 Tagen. Und das waren, glaube ich, 196.000 Höhenmeter. Na?
Genau.
Und 2019, gerade Dienstag zurückgekommen, Cape to Cape vom Nordkap in Norwegen bis Kapstadt, 72 Tage, 7 Stunden, 27 Minuten, 18.000 Kilometer, 14 Länder, zwei Kontinente und ich glaube, also was ich so mitgetrackt habe, müssen es ungefähr so 100.000 Höhenmeter gewesen sein. Stimmt das?
Ich habe es noch gar nicht genau ausgerechnet. Ich habe es mal überschlagen ein bisschen. Ich gehe so von 110 bis 120.000 Höhenmeter aus.
Naja, ich habe das so ganz
Also
grob gemacht.
gerade in Afrika hat es doch einige Anstiege gehabt.
Ja, das habe ich in den Fotos gesehen natürlich. Jetzt bist du ganz frisch zurück. Ich glaube, den ersten Tag in der Schweiz bei deinem Papa. Und ja, alles ist noch ganz frisch. Wie fühlt man sich denn so nach so einer langen Reise im Ziel und die Tage danach, körperlich, aber auch mental?
Also körperlich ist natürlich so eine Grundmüdigkeit vorhanden und die ist auch nicht mehr in den Beinen, sondern die ist einfach im ganzen Körper. Es ist aber nicht so extrem, wie man sich vorstellt, weil auch die Erschöpfung ist in erster Linie mental. Das heißt, ich kenne das schon von Eurasien und Panamerika. Auch die körperliche Erschöpfung kommt, wenn man vom Kopf her auch abschaltet und sagt, jetzt ist Erholung. Und aus dem Grund bin ich jetzt auch in der Schweiz, weil ich jetzt einfach noch die nächsten 2 Wochen viel zu tun habe und dann fliege ich nach Brasilien und schalte ab und habe dann meinen richtigen Urlaub.
Richtiger Urlaub machst du, okay. Mit dem Rad dann
Ja,
nach
ja.
Brasilien oder, also klar, fliegen, aber dann mit dem Rad im Gepäck oder ganz ohne
Oh,
Fahrrad?
ne, oh nein, mein Fahrrad bleibt erstmal, das möchte ich jetzt nicht sehen für eine Weile.
Okay, habe ich verstanden.
Also ganz einfach, Hängematte am Strand und Margaritas und viel mehr werde ich da nicht machen für 2, 3 Wochen.
Okay.
Mental bin ich natürlich super happy. Habe es in 72 Tagen geschafft. Das Ziel waren 75. Und das ist dann erstmal so eine einfach Freude, dass man sein großes Ziel erreicht hat. Ich habe ja für Monate lang nichts anderes gemacht, also auch die Vorbereitung vorher. Und jetzt genieße ich erstmal den Erfolg.
Und was ist das Erste, was du gemacht hast in Kapstadt? Ein Bier getrunken, Champagner aufgemacht oder was macht man da?
Das allererste waren ein Bier
Aha.
und ein guter Burger dazu.
Weil das Essen war ja, glaube ich, was ich so gesehen habe zwischendurch, nicht immer so First Class, ne?
Es war grausam. Also in Afrika, ich bin vom richtigen Essen im Restaurant immer krank geworden, also Lebensmittelvergiftungen, und bin dann irgendwann auf Reis mit Ketchup umgestiegen, weil das das Einzige war, was ich irgendwie so runterbekommen habe und wo es kein Risiko gibt. Und auf dem Fahrrad essen, es war halt größtenteils trockene Kekse.
Also
Also,
nicht ganz so
First Class war es
lecker. Ja,
nicht.
okay. So. Wie bei der Bundeswehr früher. Ja,
Ja,
so.
noch ein, ja, genau.
Das
Da hätten die Soldaten aber gestreikt bei so einem Essen.
Kann sein, ja. Also die größten Herausforderungen, oder eine der größten sicherlich, das Essen, Wasserversorgung etc. auch, habe ich gesehen. Aber du hast sicher auch ein paar Highlights gehabt. Nimm uns doch einfach mal so ein bisschen mit auf die Reise. Ich habe dich so begleitet die ganze Zeit ja, über den PC und habe geguckt, wo du bist. Für mich war das Erdkundeunterricht. Vielleicht fangen wir mal an. Es war der 8. September 2019. 9:45 Uhr, glaube ich, Nordkap, und das ist Norwegen. Hätte ich auch gar nicht so gewusst. Ich dachte eher, Nordkap ist Finnland. Nee, ich war falsch. Es ist Norwegen. Und du bist auch nicht alleine losgefahren, ne?
Genau, ich bin mit Philipp Himpendahl zusammen gestartet. Er ist auch ein Extremradfahrer, Abenteurer und Fotograf. Und der Plan war, wir fahren gemeinsam und es ist einfach eine gute Kombination, weil er dann Bilder macht und ich habe die Erfahrung auf der Langstrecke.
Und Philipp kennt man ja auch vom Tourmagazin beispielsweise. Er ist ja auch schon Jahrzehnte tätig mittlerweile. Immer schöne Bilder.
Genau, also er ist Fotograf fürs Tourmagazin.
So, und dann seid ihr in Norwegen los und dann war gleich das, ja, war der schnell durch. In Finnland, spektakuläre Bilder habe ich gesehen. Und ja, die Hammerstrecke ging dann, glaube ich, durch Russland, ne?
Ja, also Norwegen und Finnland sind landschaftlich natürlich mit die absoluten Highlights gewesen. Aber es ist halt noch nicht das richtige Abenteuer, weil es ist noch zivilisiertes Europa und man fährt dann über die Grenze nach Russland und man weiß sofort, okay, jetzt beginnt das Abenteuer. Und so war das dann auch. Also in Russland ist halt, man weiß nie, was passiert. Und wir sind auf die Autobahn, weil Russland einfach extrem fahrradunfreundlich ist. Und die anderen Straßen sind in schlechtem Zustand oder haben keinen Seitenstreifen. Das heißt, die Autobahn ist die einzige Möglichkeit. Aber wir hatten dann Dauerregen und 5 Grad und LKWs nonstop. Also Russland war die Hölle.
Naja, das war ja auch der Horror, den du vorher schon gesagt hattest, als wir uns in Friedrichshafen getroffen hatten. Also LKWs in Russland ist das Schlimmste. Und dann hattest du, glaube ich, auch so, ja, vielleicht jetzt nicht ein Nahtoderlebnis, aber du bist von einem LKW-Spiegel gestreift worden auf der Autobahn. Das ist schon echt krass.
Ja, also die Leute fragen immer, hast du Angst vor Tieren, vor Menschen? Und ich sage immer nein, weil da habe ich immer noch, wenn ich mich richtig verhalte, habe ich das noch einen Einfluss drauf. Und bei Verkehr habe ich keinen Einfluss, der kommt von hinten und ich kann nichts dagegen tun. Und das war auf der Autobahn zwischen St. Petersburg und Moskau und da hat mich ein LKW mit dem Seitenstreifen an der Schulter, mit dem Spiegel, Seitenspiegel an der Schulter berührt. Mir ist nichts wirklich passiert, das also hat ein bisschen wehgetan, aber es ist halt so ein Schockmoment, wenn man weiß, der wäre 10 Zentimeter weiter rechts gewesen und es wäre vorbei.
Absolut. Und vielleicht sogar richtig vorbei, ne?
Genau, ja.
Ja. Und wie macht man das dann mental wieder wett? Kann man dann einfach so weiterfahren und sagt, okay, ist halt so? Oder ist man schon irgendwie geschockt?
Also ich habe 2, 3 Tage gebraucht, um das zu verdauen. Und das nimmt einen schon mit, also wenn man so ein Erlebnis hat. Und ich bin immer fokussiert, aber das war das einzige Mal auf der ganzen Tour, dass ich dann wirklich einen Tag richtig Probleme hatte. Auch einfach, ich wollte nicht aufs Rad und sich da zu fokussieren und weiterzufahren ist nicht einfach.
Naja, und Russland ist ja ein großes Land. Ich glaube, ihr wart insgesamt 12 Tage ungefähr, bis ihr Russland durchquert hattet, ne? Das ist schon eine Menge.
Ja.
Und dann ging es weiter. Ich glaube, das war Tag 18, Georgien. Das hat sich für mich jetzt schon wieder ein bisschen besser angehört mit Weinregionen etc. Aber das war halt nur ein kurzes Land, ne? Ein kurzes Stück.
Also Georgien war mal in 1,5 Tagen durch, aber es war super schön. Also zum einen die Erleichterung, man ist raus aus Russland, man weiß, jetzt wird es besser. Und es ging dann hoch ein großer Pass über den Kaukasus und dann eine lange Abfahrt und durch die Weinregion. Es gibt gutes Essen, kaum Verkehr, schönes Wetter. Also Georgien war traumhaft.
Also ein Land, was man jedem Radreisenden oder Bikepacker empfehlen kann, wahrscheinlich.
Absolut, also Georgien ist so ein richtiger Geheimtipp. Aber nicht mit dem Rennen, also mit dem Rennrad kann man es machen, aber ich würde eigentlich ein Gravelbike für empfehlen. Und dann ist Georgien ein absoluter Geheimtipp.
Ja, Gravel ist ja sowieso der neue Trend, Bikepacking auch. Zu deinem Material kommen wir gleich noch. Ich bin ja so ein kleiner Materialfetischist und denke mir, jetzt muss ich erfahren, was du gefahren bist, weil das muss gut sein, was das ausgehalten hat. Das kann ich dann bei mir auch ans Rad schrauben.
Ja, also ich kann, glaube ich, sagen, das war der ultimative Product-Test.
Genau, prima. Ja, und von Georgien ging es dann weiter nach Aserbaidschan. Da habe ich jetzt gar nichts mehr so großartig in der Erinnerung, was du da geschrieben hattest. Warst du aber auch schnell durch, ne?
Ja, Aserbaidschan waren wir auch in anderthalb Tagen durch und war landschaftlich ja auch schön. Die große Herausforderung in Aserbaidschan war ganz einfach, die haben überall Baustellen und die machen das nicht so wie in Europa, dass man ein paar Kilometer Baustelle erstmal fertig baut und dann baut man woanders, dass die Autofahrer noch gut durchkommen. Sondern die machen erst die Straße kaputt für 50, 60 Kilometer und brauchen dann ein paar Jahre, um sie wieder neu zu bauen. Und dementsprechend, ich glaube, ein Drittel von dem Land war Baustelle.
Ja, Wahnsinn. Da muss man Fahrrad durch.
Also üble Schotterpiste.
Mhm. Ja. Krass. Okay, und dann kommt ein ganz interessantes Land, wie ich finde, der Iran. Ja, also, boah.
Ja.
Erzähl.
Ja, ist ein absolutes Highlight. Also, Iran ist so ein Land, wo man sehr, sehr wenig drüber weiß. Weil alles, was man in den Medien hört, ist negativ, ist aber ja, Politik. Und das Interessante ist auch, dass Iran und der Sudan die beiden Länder sind, die jetzt meinen Reisepass für weitere USA-Reisen etwas erschweren. Und die Wahrheit ist, das sind die beiden Länder, wo die nettesten Leute waren. Also das komplette Gegenteil. Und im Iran, es war einfach, die Leute sind so herzlich, überall laden sie einen ein und wollen wissen, was man macht. Die Landschaft ist Wüste, aber eine schöne, interessante Wüste mit Bergen und gutes Essen. Also es ist ein Traumland zum Fahrradfahren.
Ja. Ich habe irgendwie gesehen, da hast du auch in der Moschee übernachtet beispielsweise, also bist überall mit offenen Armen empfangen worden.
Ja, also im Iran braucht man sich da keine Gedanken machen. Man kommt abends irgendwo hin und fragt und irgendjemand hilft einem dann auch.
Ja, und dann seid ihr aus dem Iran weitergeflogen nach Kairo. Warum geflogen? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Also ich habe bis zum letzten Moment auch gehofft, ich kann durch den Irak fahren. Also es gibt zwei Möglichkeiten, durch den Irak oder durch Syrien zu fahren, aber beide Grenzen sind zu.
Und auch super gefährlich. Also Syrien wahrscheinlich noch gefährlicher als der Irak momentan, ne?
Aber auch nicht überall. Also es gäbe eine Route, die ist aktuell okay. Aber die Grenze zur Türkei ist zu. Also man kann nur in die eine Richtung raus, aber nicht rein. Und die Sache im Fliegen ist es so, Shiraz im Südiran ist südlich von Kairo. Das heißt, geografisch gesehen sind wir zurückgeflogen. Und daher ist es auch okay.
Ja, das stimmt,
was
ja
nicht okay gewesen wäre, wäre beispielsweise ein Schiff von Italien nach Tunesien rüber. Weil dann kürzt man auf der Süd-Nord-Route ab.
Und dann wart ihr, seid ihr in Kairo gelandet, Ägypten. Das hört sich erstmal eigentlich super an, den Nil entlang zu fahren etc. Aber ja, da war es, glaube ich, nicht ganz so prickelnd. Polizei, Eskorten, schlechtes Wasser, oder?
Also Ägypten war zu dem Zeitpunkt, wo ich hingekommen bin, auch das schlechteste Land, wo ich je Fahrrad gefahren bin. Und zwar aus dem einfachen Grund, die sind total paranoid, was Touristen angeht, die Sicherheit. Tourismussektor ist sehr wichtig und die haben eben Angst, dass den Touristen irgendwas passiert. Meine Erfahrung ist, Ägypten ist eigentlich sehr sicher gewesen. Es gibt aber alle so 10 bis 40 Kilometer eine Polizeisperre. Und die lassen einen nicht weiterfahren. Dann verhandelt man erstmal, also sie wollen einen erst auf einen Truck aufladen, auf einen Pickup. Geht natürlich nicht. Und dann verhandelt man und dann kriegt man eine Eskorte. Also sie fahren dann wirklich mit ein oder zwei Autos hinter einem her. Und das Problem ist nur, die sind nie fertig. Das heißt, man fährt dann 30 Kilometer, kommt an den nächsten Checkpoint, da wird die Eskorte gewechselt. Die Eskorte ist aber noch nicht da. Und dann muss man wieder warten. Und Ägypten hat eine hohe Power-Hierarchie. Das heißt, wenn der Polizeichef nicht da ist an dem Checkpoint, dann wird keiner eine Entscheidung treffen. Sie sagen es einem aber nicht. Das heißt, man sitzt da und wartet und wartet und wartet und nichts passiert.
Naja, und als ich dann immer das so gelesen habe, dachte ich schon, oh shit, jetzt der ganze Zeitplan wankt jetzt schon irgendwo. Ich konnte es gar nicht einschätzen, aber immer wenn du sowas geschrieben hast, sage ich, Mist, das läuft ja jetzt gar nicht optimal. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass es dann hinterher sogar in 72 Tagen geklappt hat.
Also Ägypten war aus dem Grund, wenn man auf dem Rekord fährt, ist so unglaublich demotivierend, weil man fährt halt 20 Kilometer und dann wird man wieder angehalten, dann wartet wieder eine halbe Stunde und dann darf man weiterfahren. Und das geht nonstop so. Also ich hatte einen Morgen, den letzten Tag, wo ich in Ägypten, da bin ich abends um 5 an eine Polizeikontrolle gekommen und ich wollte noch weiterfahren, es war noch Licht. Die haben mich angehalten, nee, man kann jetzt nicht weiterfahren. Ich habe lange verhandelt und morgens um 5 muss jetzt hier übernachten und habe dann auch wieder an der Polizeiwache geschlafen. Da kann man natürlich auch nicht richtig schlafen. Und es hieß, morgens um 5 darfst du weiterfahren, da hast du eine Eskorte. Nächsten Morgen um 5 war die Eskorte natürlich noch nicht da und weitere Verhandlungen. Und um 6 durfte ich dann fahren und ich bin so ungefähr 150 Meter gefahren. Dann kam ein Militärcheckpoint. Andere Zuständigkeiten, die wollten mich nicht mehr weiterfahren lassen.
Oh shit.
Genau, und dann wird wieder neu verhandelt und neu verhandelt und dann darf man irgendwann fahren. Und das ist, wenn man einen engen Zeitplan hat, unglaublich nervig.
Ja, und du bist ja im Grunde jeden Tag, glaube ich, so um die 12 bis 14 Stunden gefahren. Ja? Und je mehr du aufgehalten wirst, umso weniger Kilometer kannst du natürlich machen. Ne?
Ja, klar. Ja. Ja.
Und dann ging es dann eben in die Sahara. Ja, das ist ja für mich, also ich stelle mir das vor, kilometerlang nur Wüste, kein Wasser. Wie kommt man da überhaupt durch? Wie geht denn das?
Also es gibt zwei Wege durch die Sahara. Die eine, die Standardroute, die geht über den Nassersee per Fähre und dann östlich vom Nil entlang. Das ist die einfache Route, aber die kann ich natürlich nicht nehmen, weil ich die Fähre über den Nassersee nicht nehmen wollte. Es gibt noch eine kleine, sehr, sehr abgelegene Straße westlich vom Nil. Und die geht wirklich durch einen sehr abgelegenen Teil von der Sahara. Ist aber von den Chinesen neu asphaltiert worden, also im guten Zustand. Und das Problem ist allerdings, die Distanzen sind zwischen Ortschaften sind extrem lang. Und es gibt kaum Verpflegung zwischendrin. Und das bei fast 50 Grad mit Wasserbedarf ist logistisch sehr, sehr schwierig.
Wie viel Wasser hast du denn dann am Rad, wenn du dann durch die Sahara fährst? Du hast zwei Flaschen, nehme ich an, im Rahmendreieck. Hast du noch Flaschen in der Rückentasche oder wie machst du das mit dem Wasser?
Also ich habe mir hinten noch welche reingesteckt in die Trikottasche. Und vorne bei meiner Ortlieb-Tasche am Lenker kann ich auch noch welche befestigen. Und ich habe dann so 8 bis 10 Liter in etwa am Fahrrad.
Ah ja gut, das ist dann schon, ja, weil ich weiß nicht, ob es ausreichend ist, aber schon mehr, als ich dachte, immerhin, ja. Aber das Wasser, ja, was du da bekommen hast, war natürlich nicht safe, ne?
Genau, also der Philipp hat ja auch dann, sie haben beide Lebensmittelvergiftung bekommen. Und der Philipp musste dann aussteigen. Und ich bin dann eben alleine über die Grenze und durch die Sahara gefahren und ich hatte dann durch die ganze Sahara eigentlich Lebensmittelvergiftung, kam von dem Wasser, was ich trinken musste, weil die haben auch an vielen Shops kein abgepacktes Wasser, weil sich die Sudanesen das einfach nicht leisten können und die trinken Nilwasser, was ich halt nicht so gut vertragen habe.
Hast du denn irgendwie vielleicht einen Wasserfilter dabei oder was kann man da irgendwie noch optimieren oder geht das gar nicht?
Das war würde ich jetzt im Nachhinein sagen, ich hatte die perfekte Ausrüstung, aber ich hätte für die Sahara einen Wasserfilter dabei haben sollen.
Also ich kenne mich da jetzt gar nicht aus, ich weiß nicht, wie groß die sind, wie lange das dauert, bis das Wasser da durchgelaufen ist, aber ja, so Nilwasser trinken, ja Mahlzeit. Also ich würde schon, glaube ich, bei uns kein Rheinwasser trinken momentan, geschweige denn Nilwasser.
Ja, also ich habe die Situation einfach unterschätzt, dass es kein abgepacktes Wasser zu kaufen gibt. Und hatte keinen Wasserfilter dabei und das hat sich als Fehler herausgestellt.
Okay, also dann für die Nächsten, die durch die Sahara fahren, auf jeden Fall Wasserfilter mitnehmen.
Auf jeden Fall.
So, und dann kamst du, weil du warst ja dann alleine, glaube ich, in den Sudan.
Ja.
Da habe ich jetzt, glaube ich, keine negativen Kommentare von dir gehört. Das war, glaube ich, ein Land, da ging es smooth durch. Glaube ich auch nicht so groß, ne? Obwohl, oder?
Sudan ist sehr groß. Also ich war eine Woche im Sudan. Was super positiv war, waren die Leute. Also im Sudan, die Leute sind so unglaublich nett. Jeder hilft einem, es ist extrem sicher. Also von den Leuten her ein tolles Reiseland. Das Problem war die Verpflegung. Denn Im Sudan gibt es einfach nichts zu futtern. Die Distanzen sind lang und die Sudanesen essen zum Frühstück trockene Kekse, was sie in Tee oder Wasser tunken. Und zum Essen haben sie immer Fool, das Nationalgericht. Das ist Brot mit Bohnen, aber ich habe es einfach irgendwann nicht mehr runterbekommen.
Ja, wie kommst du denn da überhaupt auf deine Energie? Ich glaube mal, ja, für so einen Tag mit 300 Kilometer brauchst du ja schon, weiß ich nicht, 10.000 oder noch mehr Kalorien. Wie geht denn das?
Also ich brauche ca. 10.000 Kalorien und im Sudan, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich habe unter 5.000 bekommen.
Wahnsinn, das zehrt doch den Körper dann komplett aus. Dann irgendwann merkst du doch schon nach dem Tag zwei, dass du keine Kraft mehr hast.
Genau, also in der Sahara war ich aus dem Grund, also ich war krank von Lebensmittelvergiftung und habe auch nichts zu essen gefunden. Und die Hitze hat extrem gezerrt.
Wie motiviert man sich dann in so einer Situation, wenn man im Grunde ja am Ende ist?
Also das Wichtigste ist immer positiv denken. Also ich denke immer, ja, morgen wird es besser, morgen gibt es mehr Shops. Das stellt sich dann meistens nicht heraus, aber solange ich das Gegenteil nicht weiß, denke ich immer positiv. Und dann ist es so, ich breche immer die großen Ziele in kleine herunter. Das heißt, ich denke nicht, es sind noch 1500 Kilometer bis nach Khartoum, also dem Ende von der Sahara, sondern ich denke, es sind noch 80 und da könnte ein Dorf kommen und da gibt es vielleicht was Anständiges zu essen. Und eine kalte Cola und du magst eine Cola. Und so geht es in kleinen Schritten dem Großen entgegen, genau. Also man muss einfach den Kopf darauf fokussieren, auf kleine Ziele.
Guter Tipp, ja. Mhm. Und dann kam, glaube ich, das Land, wo du die meisten Probleme hattest, Äthiopien.
Oh ja, Äthiopien, da habe ich keine guten Erinnerungen.
Also war ich schockiert, ganz ehrlich. Was ich da gelesen habe, war ich schockiert.
Also ich wurde gewarnt von vielen Radreisenden, dass Äthiopien die Hölle ist, wenn man die ganze Zeit von Kindern mit Steinen beworfen wird. Aber ich habe es mir nicht so schlimm vorgestellt.
Also mit Steinen heißt richtig so faustgroße Dinge und die werfen sie dir hinterher, oder?
Also man muss sich erst mal vorstellen, Äthiopien hat das, ich glaube, größte Bevölkerungswachstum weltweit. Das heißt, es sind Kinder überall.
Brutale Armut wahrscheinlich.
Und eine große Armut, genau. Und die Kinder, die laufen alle hinter einem her. Bei schlechten Straßen sind die auch, kann sie auch ein Stückchen mithalten. Und alle rufen sie einem hinterher. Alle. Entweder Money Money oder China Alibaba. Also man merkt auch, wo das Investment herkommt, wer das Sagen hat in Ostafrika. Manche beleidigen auch einen und also absolut nicht nett. Und viele von ihnen werfen mit Steinen nach einem, teilweise kleine, aber sie haben ja auch teilweise wirklich von Canyons, wo ich durch den Canyon gefahren bin, von oben haben sie richtig große Steine runtergeworfen. Wenn ein so einer trifft, dann da kann man sich richtig übel verletzen.
Ja. Und wie alt waren die Manche Kinder so? Sind das dann bis ins jugendliche Alter oder wirklich Kinder?
Kinder. Also so 7, 8 Jahre, das sind die schlimmsten. Teilweise haben sie versucht, mir einen Stock in die Speichen zu stecken. Also, gar nicht schön.
Na, mir fehlen die Worte gerade, ja. Das ist ja Wahnsinn.
Und also ich bin in 100 Ländern gewesen und ich habe natürlich auch mal Einzelfälle gehabt, wo Leute aggressiv waren, aber es waren immer Einzelfälle. Und in Äthiopien, also man muss auch dazu sagen, auch bei den Kindern ist ein großer Teil natürlich super nett und super freundlich. Aber es sind halt keine Einzelfälle mehr, sondern es ist stündlich passiert, dass sie mich beworfen haben. Und sowas ist nicht nur gefährlich, sondern es ist auch mental, man versteht es einfach nicht, warum. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich morgens aufgewacht bin und ich wollte einfach nicht aufs Rad, weil ich weiß, heute wird wieder so ein Spießrutenlauf.
Und wie lange warst du in Äthiopien? Glaube ich auch so um die 10 Tage, ne?
Es war lang, es war 10 Tage, weil es ist Hochgebirge, schlechte Straßen, ich hatte wieder Lebensmittelvergiftung. Dann gab es ja noch die Demonstrationen, also so bürgerkriegsähnliche Zustände.
Unruhen, ja, das habe ich, das war das andere, ne?
Ich war sehr langsam in Äthiopien, ja.
Und wie fühlt man sich dann, also ich habe dann Fotos gesehen, wo wirklich so ein Mob auf der Straße war bei den Unruhen. Wie fühlt man sich da? Hat man ja schon fast Angst um sein eigenes Leben.
Ja, also es war, es waren Ausschreitungen, die waren politisch motiviert, es ging ethnisch. Es ging darum, die waren nur in einer Region im Süden von Äthiopien und die gingen eben gegen andere Ethnien. Hat was mit Landrechten und so Sachen zu tun. Und ich habe jetzt hinterher auch erfahren, es gab wohl über 100 Tote. Und der Mob ist teilweise, hat er Häuser, die haben Häuser angezündet von Leuten, die eben nicht zu ihrer Gruppe gehören. Und haben sie gelyncht. Also super gefährliche Situation. Ich habe immer gewusst, es ist nicht gegen mich.
Ja, aber
Also
ausschließen
die
kann man es ja
meisten
nicht,
Leute,
ne, dass man da auch irgendwie mit
eben.
reingezogen wird.
Also grundsätzlich muss man sagen, auch die meisten Leute vom Mob waren mir gegenüber freundlich, wollten mich da schnell rausbringen. Aber es ist manchmal, also, und da muss ich sagen, da waren die gefährlichen Leute so 16-, 17-jährige Jugendliche, die dann einfach wie Hooligans beim Fußball. Da ging es dann nicht mehr um Politik oder irgendwas, sondern es ging einfach nur darum, man möchte ein bisschen was
Krawall,
zerstören,
ja.
ein bisschen Krawall machen. Und da hatte ich auch eine Situation, da bin ich durch Shashamane gefahren. Und dann hat es ein großer Mob von vorne die Straße von vorne gekommen und hinten waren auch welche. Ich konnte also nicht so richtig weg. Und habe dann versucht, in so ein Hotel zu kommen, wo die haben natürlich alles blockiert, also die Hotels waren alle zu und verbarrikadiert. Aber da gab es so einen großen Zaun, Metallgitter drumherum. Und da sind dann einige Jugendliche aggressiv in meine Richtung gekommen. Und da haben sich dann aber welche, also ältere Männer mit Autorität davor gestellt und haben gesagt, no one touches the white man und haben mich dann so weggeführt in das Hotel rein. Und es ist einfach so ein Gefühl, man weiß nicht, was passiert. Es kann alles passieren.
Also echt Glück gehabt, ne? Ja. Und dann, also Äthiopien raus, ganz schnell, so schnell es ging dann. Und das nächste Land war
Genau.
Kenia, ne?
Ja.
Und das ist ein ganz anderes Land wieder, ne?
Also Kenia es war auch so vom Gefühl her. In Kenia waren es noch 6.500 Kilometer, aber es hat sich so angefühlt, jetzt hast du es geschafft. Jetzt ist es eigentlich noch ins Ziel rollen, weil ganz Afrika bis dahin war die Hölle. Ägypten mit der Polizei, dann Sudan mit der Verpflegung und der Krankheit und dann Äthiopien. Ich bin alles ist schief gelaufen bis dahin. Afrika war immer so das Gefühl, der Plan funktioniert nie, weil es jeden Tag eine neue böse Überraschung gibt. Und in Kenia gute asphaltierte Straßen, gutes Essen. Es ist ein relativ wohlhabendes Land, also die Infrastruktur funktioniert, die Leute sprechen Englisch. Es hat sich so angefühlt, okay, jetzt hat man die Probleme hinter sich gelassen.
Und als du die Grenze nach Kenia überschritten hattest, warst du da weit hinter deinem Plan oder ging das noch einigermaßen?
Also ich war am Limit vom Zeitplan. Das heißt, in Kenia habe ich gewusst, ja, es ist nach wie vor machbar, aber jetzt darf nichts mehr schiefgehen.
Also wir reden dann von den 75 Tagen, ne?
Nee, 75, ich habe immer einen Zeitpuffer gehabt.
Achso, okay. Also wolltest
Also
schon.
aber ich habe gewusst, wenn ich jetzt nochmal, also es war jetzt zum Beispiel, wenn ich Malaria kriege oder sowas, das ist ja auch eine Möglichkeit, da sind schnell mal ein paar Tage weg und der Puffer der war dann nicht mehr drin. Und da habe ich dann, in Kenia habe ich dann mal so ausgerechnet, ja, so 73 ist noch machbar, aber jetzt darf nichts mehr schiefgehen.
Okay, und dann ist auch, glaube ich, nichts mehr schiefgegangen. Die nächsten drei Länder, Tansania, Sambia, Botswana, also für mich echt Erdkundeunterricht. Und ich glaube, überall gab es wilde Tiere, ne?
Wilde Tiere gab es eigentlich nur wirklich in Botswana, also vorher mal so ein bisschen. In Sambia habe ich mal Giraffen und Zebra gesehen, aber kein Vergleich zu Botswana. Also die Tiere in Afrika sind eigentlich immer Nationalparks. Die Ausnahme ist Botswana. Ich hatte vorher, wo ich in die Nacht gefahren bin, haben mir mal Leute gesagt, oh, pass hier auf, da laufen Hyänen rum. Aber ich habe sie nie wirklich gesehen. Und Botswana war dann anders. Da gibt es ein Stück von der Grenze. Es sind circa 300 Kilometer bis nach Natta. Und da laufen nonstop Elefanten über die Straße. Und abends habe ich, also ich habe gewusst, Elefanten sind ja wilde Tiere. Man muss seine Distanz halten und sie respektieren, dann ist es auch okay, wenn sie keine Kinder haben. Aber nachts sieht es ein bisschen anders aus, weil man sieht sie nicht rechtzeitig, man kommt zu nah. Und dann kann es auch sehr gefährlich werden. Die Löwen kommen nachts auch raus. Ich habe gewusst, du willst hier nicht in die Nacht kommen. Und ich hatte da eine Nacht, ich bin dann abends wirklich mit dem letzten Licht bin ich an so eine Polizeistation gekommen und habe gefragt, ob ich da zelten darf in der Polizeistation. Und die haben dann nur gemeint, nee, nee, du zeltest hier nicht, du schläfst drinnen. Weil es ist ein Elefant ist durch Camp gelaufen und hat dann ein bisschen zerstört. Und nachts ist dann, hat dann ein Löwe hat einen von den Hunden gefressen.
Oh shit, okay, Mahlzeit möchte man nicht werden, ne?
Ja, genau, ich war drin.
Aber tagsüber ist es dann komplett safe, also die Löwen etc., Hyänen, die sieht man dann nicht unbedingt ganz nah am Fahrrad.
Also Löwen meiden Lärm, die Löwen wird man eigentlich nicht an der Straße sehen, die kommen nachts raus, sind auch nachtaktiv. Elefanten sieht man, aber Elefanten ist so, wenn man sich richtig verhält, es ist wie mit Bären, dann passiert eigentlich nichts.
Und die Hyänen, die du angesprochen hattest, ja, die sind ja im Grunde auch eine Aasfresser, sind die jagen, glaube ich, nicht, ne?
Also Hyänen können auch aggressiv werden. Und wenn sie im Rudel kommen, können Hyänen sogar einen Löwen besiegen. Aber man ist einfach auch kein Beuteschema.
Naja, aber dann warst du dann irgendwann durch, auch Botswana und Südafrika. Wie lange war es dann noch bis nach Kapstadt?
Es waren noch 1600 Kilometer von der Grenze bis nach Kapstadt.
In Südafrika?
Und in Südafrika, genau. Und ich hatte eigentlich, also Botswana und Südafrika ist eigentlich normalerweise Rückenwind. So hatte ich mir das ausgerechnet. Und der Wind kam aber nonstop von vorne und zwar mit teilweise 30 km/h.
Autsch.
Ja, genau, das war dann auch nicht Teil von meiner Berechnung.
Okay, also Wind war auch eine Herausforderung. Ich dachte, Wind war nur das Problem in Feuerland, aber Wind hat es halt wahrscheinlich überall auf der Welt, ne?
Also der Breitengrad, wo Südafrika ist, ist ja ähnlich mit Nordargentinien. Es ist nicht ganz so extrem wie Südargentinien, Patagonien, Feuerland, aber auf dem Breitengrad ist überall extremer Wind. Und dann ist es ja noch eine offene Landschaft, es gibt keine Bäume, da fegt der Wind mit voller Geschwindigkeit rüber.
Brutal.
Das sind Winde, die haben wir gar nicht in Europa.
Ja, können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen, möchte ich, glaube ich, auch gar nicht drin fahren. Ja, also was ich von Feuerland gelesen habe von dir, unglaublich, ne? Und wird dann wahrscheinlich dort nicht anders gewesen sein. Und dann irgendwann haben die Leute auf dich gewartet in Kapstadt. Bist du dann bis zum Kap der guten Hoffnung gefahren oder wo war dein Ziel?
Also das Ziel war am Hafen, in der Waterfront in Kapstadt. Geografisch ist richtig, es ist nicht der südlichste Punkt von Afrika, Kapstadt, aber das sind eben, der Rekord geht vom Nordkap nach Kapstadt. Ich habe die Regeln nicht gemacht und Kapstadt ist auch ein toller Ort, um anzukommen. Also es ist, ich glaube, irgendwie 20 oder 30 Kilometer südlich gibt es noch das Cape Point und dann gibt es noch das Kap Agulhas, was eigentlich der südlichste Punkt ist. Aber Ankunft war auf jeden Fall in Kapstadt.
Okay, und da gab es dann direkt das erste Bier. Zwischendurch hast du wahrscheinlich kein Bier genommen.
Ich habe ein Halbzeitbier gehabt.
Ein Halbzeitbier, okay. Wo war das?
Ein Halbzeitbier, um die Halbzeit zu feiern. Also gute Momente müssen gefeiert werden.
Ja, und wo war die Halbzeit?
Die Halbzeit, ich habe es ein bisschen verspätet, die war in Äthiopien. Also eigentlich im Sudan, aber im Sudan gibt es kein Bier.
Ah ja, okay. Naja, gut. Also dann warst du durch, echt super Weltrekord, du hast ja den alten, der war glaube ich bei 103 Tagen pulverisiert, unglaublich, also ja, ich habe so viele Hüte gar nicht auf dem Kopf, wie ich Hut abmachen könnte. Jetzt würde ich mal ganz gerne schon so ein bisschen in dein Material etc. reingehen, aber vielleicht mal...
Also der alte Rekord war bei 102 Tagen,
102 Tage.
Genau 30 Tage schneller.
Ja, super. Also ich weiß aus Friedrichshafen, dass du ohne Nabendynamo gefahren bist, du hast Powerbanks dabei. Gab es da irgendwie Probleme, die zwischendurch aufzuladen? Weil du hattest ja schon jede Menge elektronisches Gerät dabei, wie eine GoPro etc. Oder war das ganz smooth in allen Ländern?
Ich habe eine sehr große Powerbank dabei und ich habe mein Handy immer im Flight Mode, das heißt, verbraucht auch recht wenig. Damit kann ich, wenn ich nicht auflade, bin ich circa 3 Tage wirklich gut versorgt mit Strom und ich kann es auch mal auf 4-5 Tage herauszögern, aber dann muss ich schon, dann schalte ich Strava zum Beispiel aus, weil ich es nicht wirklich brauche und vermeide halt auch, also wenn ich nicht in die Nacht reinkomme, brauche ich auch weniger. Normalerweise habe ich auch also gerade in Afrika kosten Hotels 4 €. Da gönnt man sich sowas dann auch zumindest jeden zweiten oder dritten Tag. Und dann kann man auch aufladen. Daher, es war kein Problem.
Weil du jetzt gerade von deinem Handy gesprochen hast, von deinem Smartphone, also hast du da eine deutsche Karte drin und hast überall Empfang oder was ist das für ein Gerät, also für eine Karte, für einen Provider?
Also ich kaufe mir mal eine lokale SIM-Karte, die kriegt man an der Grenze normalerweise.
Ah, okay. Dann hast du aber immer eine neue Nummer dran. Weiß also keiner, wie du zu erreichen bist, nur du kannst raus telefonieren.
Nee, ich habe ein Handy, wo zwei SIM-Karten reingehen. Und da habe ich immer die deutsche drin für WhatsApp und alles. Und dann habe ich eine zweite für Internet.
Okay,
also die ist immer lokal.
Die Internet ist immer lokal. Dann brauchst du also gar nicht irgendwo Wi-Fi oder WLAN im Hotel, sondern, falls es das da überhaupt gibt, ne, sondern hast du immer am Handy.
Also Wi-Fi und WLAN findet man in Afrika auch nicht.
Okay, gut. Und dann hast du auch noch einen GPS-Tracker dabei, also damit man dich über Satellit finden kann, oder ist das nicht nötig?
Genau, also ich habe immer einen GPS-Tracker dabei, der sendet alle 10 Minuten meine genaue Position per Satellit. Mhm. Ist bei allen Rekorden auch notwendig, denn also Strava zum Beispiel kann man ja auch manipulieren. Satellitdaten kann man nicht manipulieren.
Also hätte ich dich auch irgendwie dort watchen können, hätte ich gewusst, wo ich die Informationen finde.
Genau, also auf meiner Webseite war eben ein Live-Tracker und man kann dann genau schauen und man sieht dann wirklich fast metergenau, wo bin ich gerade. Mit was für einer Geschwindigkeit bin ich jetzt gefahren vom letzten Punkt zu hier? Und es soll also auch alles wirklich transparent sein, was ich mache. Und es ist natürlich auch eine Sicherheit, dass sagen wir, meine Familie auch weiß, wo bin ich gerade.
Ja klar, aber da war ich eigentlich zu doof für, ich habe das nicht gefunden. Aber egal, ich meine, ich habe immer dann von deinem Vater hinterher die Fotos bekommen und das Tourtagebuch. Das fand ich super interessant. Also von daher, ich war echt fast mit dabei, eben immer nur ein paar Tage Zeit versetzt. Aber das hat schon echt Spaß gemacht. Kommen wir mal, wie gesagt, weiter zum Material. Dein Rad, was fährst du?
Also ich habe jetzt dieses Jahr ein Curve Belgi Spirit Rad gehabt. Das ist ein Titanrenner. Und der ist wirklich speziell für genau das, was ich mache, ausgelegt. Also es ist ein Rennrad, aber für die Langdistanz. Das heißt, es ist sehr, sehr komfortabel. Und Titan macht einfach auch keine Probleme. Titan ist viel weicher, es absorbiert also die Schocks, was Carbon nicht macht. Mhm. Und es bricht nicht. Also weil in Afrika gibt es keine Radläden. Das heißt, das ist für das, was ich mache, genau das Richtige. Mhm.
Ich fahre ja selbst auch Titan. Gut, jetzt fahre ich nicht so extrem, aber nach meinen Rahmen sieht man oft nach Jahren gar nicht, dass da irgendwie groß mitgefahren wurde. Ist das dann bei deiner Tour anders gewesen? Also das Curve sieht jetzt schon ein bisschen benutzt aus, oder wenn man das sauber macht, ist das Titan wieder wie vorher?
Also genau, ich habe bei Eurasien und Panamerika, da konnte ich die Räder eigentlich hinterher wegschmeißen. Und jetzt bei, es waren Carbonräder, und jetzt das Rad, das kann ich wunderbar wahrscheinlich noch viele Jahre fahren. Also die Komponenten sind natürlich teilweise ein bisschen mitgenommen, gerade weil ich halt sie auch nicht wirklich pflegen konnte in Afrika oder regelmäßig warten. Aber der Rahmen, der ist nach wie vor in 1A-Zustand.
Ja. Und du musst auch so, wenn du jetzt Gepäcktaschen fährst, ja nichts mehr abkleben, weil jetzt kein Lack drauf, kann auch nichts weggescheuert werden, ne?
Genau, also das ist echt super Sache.
Jo, und dann kommen wir vielleicht zu den Komponenten. Ich weiß schon aus Friedrichshafen, du bist mit einer Ultegra gefahren.
Also ich fahre 2x11 Shimano Ultegra Gruppe und Scheibenbremsen.
Hydraulische, ne?
Genau. Also alles Standard. Und ich habe auch null Probleme gehabt mit der Gruppe. Das lief wirklich wunderbar mit der Shimano-Gruppe. Der Hauptgrund, warum ich Shimano fahre, ist, also zum einen, es ist verlässlich und zum anderen, es ist Standard. Das heißt, wenn mir in Afrika oder Iran, Russland irgendwas kaputt geht, dann, was immer passieren kann, also das Rad fällt mal um und man hat ein Problem. Bei Shimano habe ich noch die besten Chancen, irgendwie Ersatz zu bekommen. Weil es ist halt noch Standard, jeder kennt's.
Ja, und die Verlässlichkeit ist natürlich auch wichtig. Also ich kenne es von meinen Rädern mit Shimano einmal eingestellt und dann passt die Schaltung einfach, ne?
Also ich habe 18.000 Kilometer keine Probleme gehabt mit der Schaltung. Ich hab auch nie nachjustiert, das lief wunderbar.
Eben, ja. Und von Bremsen musstest du irgendwie Beläge wechseln oder sind die auch bis zum Schluss durchgefahren mit den ersten Belägen?
Die sind bis zum Schluss durchgefahren. Ich habe bei Komponenten einmal das Tretlager gewechselt. Mhm. Und ich habe insgesamt 5 Ketten verbraucht.
5, okay. Ja, durch das Sand und Dreck und was wir da alles hatten, ne, wahrscheinlich.
Genau, und 8 Reifen.
8 Reifen, ja, das ist eine Frage, die hatte ich mir auch aufgeschrieben. 8 Reifen, aber das heißt dann, also nicht 8 Paar Reifen, sondern insgesamt 8 Stück, ne?
Insgesamt 8 Stück, genau.
Und die Reifen waren von Schwalbe, ne?
Genau, ich hatte Schwalbe Pro One Reifen.
Die 30 mm Glenoppen, ne?
30 mm tubeless.
Ja, aber mit den Noppen außen drauf, diesen ganz feinen Noppen, ne? Sind das, glaube ich.
Oh. Nee, das ist ein Rennradreifen.
Das also sind haben komplett da keine Rennradreifen. Richtigen
Noppen drauf. Ah,
okay. Okay. Und du bist die tubeless gefahren. Ich habe gelesen, in Russland hattest du mehrmals irgendwie Metallsplitter drin und das blieb alles dicht.
Also das war erstaunlich. Also es gibt auf der Autobahn, gibt es von den LKW-Reifen, sind da so ganz kleine Metalldrähte und die gehen in jeden Reifen rein. Mhm. Ich kenne das von der Panamerika, da hatte ich kein Tubeless, da hatte ich Non-Stop-Platten, also jeden Tag zwei Stück.
Boah.
Und ich hatte überhaupt keine Platten. Ich bin durch Russland komplett plattenfrei gefahren. Und auch in Afrika, also ich in Nairobi habe ich einmal Reifen gewechselt und ich bin dann komplett ohne Platten durchgefahren bis Kapstadt. Also es war wunderbar. Das einzige Mal, wo ich mit den Reifen ein bisschen Probleme hatte, war, wo sie einfach abgefahren waren. Die halten hinten circa, also am Ende haben sie hinten 5000 Kilometer gehalten.
Na, immerhin.
Und den vorderen kann man wahrscheinlich 8.000, 9.000 fahren. Also es ist eine Wahnsinnslaufleistung. Es ist nur, wenn sie dann wirklich, ja, ich habe halt Depots gehabt, wo ich neue Reifen bekomme. Mhm. Und wo der Reifen dann abgefahren war und einfach nicht mehr dünn ist, dann... man hat ihnen halt viel zugemutet. Wenn sie nicht mehr tubeless sind, dann sind sie halt wie andere Reifen auch. Mhm. Dann bekommt man Probleme.
Okay.
Aber ich muss sagen, wenn man sie einmal installiert hat als tubeless, dann hat man mal mindestens 4.000, 5.000 Kilometer einfach seine Ruhe und keine Platten. Wenn man Luft verliert irgendwo, dann zieht man das Ding raus, dreht den Reifen einmal, bis die Milch wieder schließt, pumpt auf und fährt weiter. Mhm.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen oder vielleicht sogar die wichtigste insgesamt. Welche Milch fährst du denn? Weil die Milch ist ja im Grunde das, was abschließt. Ne? Nicht der Reifen, sondern das, was innen drin ist.
Von Schwalbe die Milch.
Von Schwalbe, die Dog Blue. Okay.
Genau, ja.
Also, ja, okay, dann...
Also ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber die dürften eigentlich nur eine haben.
Ja, ja. Mit Latex, die muss man ja im Grunde alle 3 bis 4 Monate austauschen. Das war bei dir sowieso kein Problem. Deshalb bin ich so ein bisschen von der Latexmilch weggegangen. Aber es gibt jetzt so ein neues System, wo man über so eine Spritze die Milch sauber austauschen kann nach 3 oder 4 Monaten und neue reinbringen, ohne dass du irgendwie Sauerei hast. Das nennt sich Milkit. Das probiere ich jetzt aus. Dann gehe ich auch wieder zurück auf den Latexmilch. Dann werde ich wahrscheinlich auch wieder die Schwalbemilch nehmen. Ja, genau.
Jo. Super, ja. Also da kenne ich mich nicht mit aus, weil ich meine Reifen, selbst wenn ich wenig fahre, einmal monatlich wechseln muss.
Ja, klar. Aber jetzt hebst du dir so einen Reifen als Erinnerung auf und sagst, hey, mit dem bin ich jetzt den Cape-to-Cape-Weltrekord gefahren oder einfach alles weg?
Ja, ich habe ja keine wirkliche Wohnung. Ah. Oder ich schlage meine Sachen immer bei meinen Eltern und die freuen sich dann nicht so, wenn ich dann zu viele Sachen habe. Ich habe meine Räder, meine alten, schon hier stehen als wirkliche, also das Eurasien-Rekordrad zum Beispiel, das ist natürlich gute Erinnerung.
Ja.
Deshalb Reifen werde ich jetzt nicht aufbewahren.
Ah ja. Naja, jetzt fällt mir gerade ein, eine dumme Idee. In Frankfurt gibt es Leute, die machen Gürtel aus alten Reifen. Hardbelts heißen die, coole Jungs. Und bei denen kann man, glaube ich, auch Reifen abgeben, die man selbst gefahren hat und sich einen individuellen Gürtel machen lassen. Vielleicht sollte man die mal ansprechen. Das wäre doch vielleicht eine Idee, weil so ein Gürtel kannst du ja im Grunde auch mitnehmen.
Das stimmt, ja. Das wäre eine coole Idee.
Also falls du noch einen hast, heb mal einen auf. Ich frage dir einfach mal.
Ja, gerne.
Ja, cool. So, Material weiter. Ich hatte dich schon mal per Facebook gefragt, weil ich einfach nicht wusste, Pedale fährst du XTR SPD-Pedale. Guter Tipp. Werde ich mir auch drauf machen.
Ja, also ich fahre die XTR-Pedale und dazu die Shimano S-Fire-Schuhe. Also beides Mountainbike. Und die sind einfach super bequem. Und die Sache ist, ich bin im Sommer mal Rennradpedal, dasselbe Modell, aber auf Rennrad ausprobiert. Es ist natürlich ein kleines bisschen steifer für Bergsprints. Aber bei dem, was ich mache, ich lauf einfach auch immer, wenn ich irgendwo zelten muss oder... Wenn ich kurz in den Shop gehe und dann gibt es, oder manchmal ist es auch Schotterstraße, ich muss mein Fahrrad schieben. Und ich mit MTB-Schuhen hat man einfach Komfort, man hat keine Probleme. Das ist für die Langdistanz, also ich fahre immer Mountainbike-Schuhe.
Ja, das will ich jetzt auch machen, zumal ich jetzt ein bisschen mehr auch dann aufs Gravelrad umsteige nach meinem Unfall. Und ja dann habe ich jetzt überlegt, ich bin früher auf dem Gravelrad auch die Rennradpedale gefahren, aber das möchte ich jetzt auch nicht mehr, weil man auf Radreise oder beim Bikepacking läuft man halt schon mehr rum. Also XTR, SPD habe ich jetzt auf dem Einkaufszettel.
Ja. Also ich hatte unterschiedliche Schuhe bei den 3 Rekorden, aber ich habe alle 3 Rekorde auf XTR-Pedalen gemacht. Und das sind jetzt insgesamt... Ja, 55.000 Kilometer in schwierigen Bedingungen und ich hatte nie Probleme mit den Pedalen.
Ja, dann passt das
Also ich
doch.
glaube, Sie haben den Langzeittest bestanden.
Super, ja. Vielleicht das wichtigste Teil am Fahrrad, ich weiß es gar nicht, der Sattel. Hast du da ein spezielles
Ja, der
Modell?
ist natürlich. Ich habe einen Brooks Cambrium-Sattel.
Okay.
Und das ist natürlich unglaublich wichtig. Es ist ein Sattel, den empfehle ich nur für die Langdistanz. Also der ist nie so richtig super bequem. Aber wenn man ihn fährt und am nächsten Tag wieder aufs Fahrrad draufsteigt, dann fängt man wieder bei Null an. Also er ist nie super bequem, aber er wird auch nie super unbequem. Deshalb ein Sattel, den man nicht für kurze Runden nimmt, aber für lange. Wichtig ist, man muss ihn einsetzen. Also man braucht die ersten 600, 700 Kilometer ist ja nicht sehr
Das
bequem.
ist aber nicht der Le das ist das jetzt der Ledersattel oder der Cambium ist ja der aus Kautschuk, ne?
Der ist aus Kautschuk, genau.
Und der muss man trotzdem einsitzen, das wusste ich gar nicht, okay.
Also auf jeden Fall muss ich dran gewöhnen. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie ihn unbequem fanden, aber sie haben ihn auch nur ein paar hundert Kilometer gefahren. Persönlich, ich fand ihn die ersten 600 Kilometer schon unbequem und habe ihn jetzt aber bei der Panamerika und Cape to Cape genutzt und hatte eigentlich sehr, sehr wenig Sitzprobleme.
Ja, auf den Sattel bin ich sehr gespannt. Also jetzt bin ich kein Langstreckenfahrer. Also die längste Strecke, die ich fahre, ist bei der Wettern Rundern. Das waren bisher 300 Kilometer, sind im nächsten Jahr 315 Kilometer zum ersten Mal. Das ist nicht lange. Aber ich habe mir genau diesen Sattel jetzt für mein neues Fahrrad bestellt. Ich bin gespannt.
Ah, super.
Ja, also
Ja.
es sieht auch
Also
wunderschön
vorher
aus. Das ist
testen,
ja, ich
vorher
bin auch so ein
fahren.
bisschen dann
Ja.
ästhetisch unterwegs natürlich. Und ich denke mal, ja, jeder Arsch ist anders, auf Deutsch gesagt. Man muss halt gucken. Aber ja, das habe ich gerade bei den vielen Langstreckenfahrern, die fahren eben genau diesen Sattel.
Ja.
Und vom Lenker habe ich gesehen, da fährst du einen mit Flair, also der unten ausgestellt ist. Ja, so bringt das was, so ein Flair, oder ist das einfach, ja, weil es momentan auf dem Gravelbike jeder hat?
Also ich sag's mal so, wenn man unten in Lenkerhaltung hat und im Stehen fährt, dann ist ein normaler Lenker natürlich schon angenehmer als ein Flair. Aber ich fahre ja eigentlich nie in Unterlenkerhaltung. Ich bin auf meinem Zeitverlenker meistens oder halt oben. Und mit dem Flair habe ich einfach mehr Platz für die Tasche.
Deshalb habe ich das Ding auch gekauft, genau, ja.
Genau, deshalb. So im Kompletten werde ich auch weiterhin mit Flair fahren. Das ist für Bikepacking einfach das Richtige.
Genau, da geht die Tasche, hast du vorne
Und
mehr Platz. Und du hast einen Auflieger, habe ich gesehen, der ist aber nicht so flach auf dem Lenker, wie man es früher so hatte, sondern der ist schon so ein bisschen, weiß ich nicht, 5 cm nach oben erhaben. Also irgendwas unten drunter, ne? So ein Gestell.
noch mehr, also ich habe von Bro habe ich so einen Zeitfahraufsatz. Und ich habe bis letztes Jahr bei der Panamerika mein Hauptproblem waren Nacken- und Rückenprobleme. Und ich habe mir jetzt dieses Mal insgesamt sind es, glaube ich, 8 cm Spacer reingemacht. Das heißt, man sitzt wirklich, man hat richtig Auflage, man ist richtig hoch. Und man verliert wahrscheinlich ein kleines bisschen an Aerodynamik, aber ich gewinne so viel an Komfort, ich hatte keine Probleme. Und wenn man dann einfach mehr Zeit im Sattel verbringt, dann ist man insgesamt auch schneller.
Naja, das will ich mir dann mal
Kann ich nur
anschauen. Ja,
empfehlen für die Langdistanz.
ich habe meinen Zeitverlenker im Keller, weil er mir einfach zu niedrig war. Aber wenn man das jetzt so höher bauen kann mittlerweile, ich habe ja jetzt eben diesen Fixateur momentan im Rücken und kann mich gar nicht mehr so richtig nach vorne beugen. Und da muss ich eben irgendwie hochbauen. Das muss ich mal sehen, wenn das Rad jetzt aufgebaut wird, wie ich das schaffe.
Ja.
Ja, ansonsten, ja, die Laufräder haben wir noch.
Also bei den Laufrädern fahre ich Laufräder aus dem Cross-Bereich. Und zwar ist das ein Hub, also was heißt ein Hub auf Deutsch? Hub, das in der Mitte, also
Ja,
nicht die Felge, sondern
ich weiß, was du meinst. Genau, also das ist, was in der Mitte ist, wo die Steckachse durchkommt.
ja, genau. Da habe ich Tune, Kong und King Kong. Und habe dann ein Hub, die Felge von Stancy No Tubes, also auch aus dem Cross-Bereich. Und da hat Tune was entwickelt und die beiden miteinander kombiniert. Ist relativ leicht, natürlich nicht wie Carbon-Laufräder, aber relativ leicht und super stabil. Also ich hatte einen Speichenbruch in Aserbaidschan, aber ansonsten null Probleme, habe nie nachjustieren müssen und das bei afrikanischen Straßenverhältnissen.
Und den Speichenbruch kannst du selbst beheben. Da hast du einen Ersatzspeicher dabei und das ist für dich kein Problem.
Genau, also sind auch Standardspeichen, dass man auch Ersatz bekommt.
So, und hast du irgendwie einen Wasserfilter, mal schon drüber geredet, hattest du nicht dabei, aber einen Kocher, so einen kleinen Gaskocher, eine Gaskartusche dabei, oder gehst du nur irgendwo ins Restaurant, ins Straßencafé?
Also ich hatte in Norwegen und Finnland noch einen Kocher dabei, habe immer selbst gekocht. Und ab Russland bin ich dann in Restaurants gegangen, weil es einfach extrem günstig ist und schneller geht.
Super. So, und dann kommen wir am Grunde. Ich glaube, ich habe nichts vergessen von der Ausrüstung, außer die Taschen. Was fährst du da?
Also ich habe die Bikepacking-Taschen von Ortlieb
Das heißt, eine
und
Arschrakete
habe
hinten, vorne eine Lenkertasche und
eine Rahmentasche, genau.
eine Rahmentasche, aber noch eine oben drauf. Eine kleine oben und eine größere unten, ne?
Nee, die oben habe ich nicht drauf. Ich habe also Lenkertasche, Rahmentasche und hinten unter dem Sattel eine. Und das reicht mir vom Volumen. Ich hatte noch eine, also man kann bei Ortlieb, die haben auch, man kann vorne noch, bei der vorderen Tasche kann man auch noch Wasserflaschen und extra Sachen reinstecken. Also man hat noch ein bisschen extra Volumen.
Das ist interessant. Ja.
Und ich habe auch immer so einen Trockensack dabei, den ich mir mit einem mit so einem Spanngurt auch unter den Aerolenker drunter machen kann. Einfach nur, wenn mal die Distanzen lang sind und ich noch ein bisschen extra Packvolumen brauche.
Vorne an der Gabel hast du nicht nochmal irgendwie Befestigung mit kleineren Taschen. Das ist alles, das ist das Einzige, was du dabei
Nee,
hast,
nee,
sind eben
nee.
die drei Taschen. That's it.
Genau, es
Wow.
reicht auch, ja.
Da musst du aber auch ein ganz, ganz kleines, leichtes Zelt haben wahrscheinlich.
Also ist alles minimiert. Meine komplette Ausrüstung ist jetzt perfektioniert. Ich habe ein Tarptent Protel, das wiegt auch weniger als ein Kilo. Und meine gesamte Ausrüstung ist eben ist immer so ein Kompromiss aus Komfort und Geschwindigkeit, also Gewicht. Und leider verliert Komfort immer.
Ja, das ist klar, ja. Ich, auf meinem alten Rad, was jetzt leider kaputt ist, hatte ich noch einen Gepäckträger drauf. Da hatte ich zwar dann keine Seitentaschen, aber das Zelt habe ich eben oben auf dem Gepäckträger unter die Arschrakete. Sah halt nicht so elegant aus, aber wenn du halt nicht so ein ganz kleines Zelt hast, was willst du machen, ne? Aber auch da schaue ich mal, was ich optimieren kann. Ja, so, sind wir eigentlich mit der Packliste durch, beziehungsweise Packliste findet man, glaube ich, bei dir auf Facebook. Ich werde die verlinken nochmal in den Shownotes, ne?
Genau.
Ja, und
Auf
dann
Facebook und Instagram habe ich meine Packliste.
auf Instagram auch. Okay. Naja, das kommt alles komplett rein, werde ich nochmal suchen. Und ja, jetzt bist du nächsten Tage noch in der Schweiz, aber irgendwann fängt dann deine Vortragstournee an. Du lebst unter anderem von Vorträgen, man kann dich buchen als Motivational Speaker, machen Firmen wahrscheinlich auch, aber machst du auch Vorträge für die Allgemeinheit, wo jeder hinkommen kann?
Genau, also ich war heute schon hab Vortrag bei der Schweizer Steuerkonferenz gehabt, also auch eine Firma. Und bin dann nächste Woche in Deutschland auf Vorträgen unterwegs und größtenteils bei Firmen. Ich mache aber auch Vorträge, die öffentlich sind, also bei Events oder auch, ich organisiere auch was zum Beispiel bei Radläden oder eben verschiedenen Locations, wo es Platz gibt, wo ich dann eben auch Vorträge für jeden halten kann. Und da habe jetzt in Berlin und in München einen, nächste Woche und die Woche darauf. Und werde dann, wenn ich aus Brasilien zurückkomme, fürs Frühjahr auch in ganz Deutschland Vorträge organisieren.
Vorträge, wo auch dann jeder kommen kann.
Genau, die sind dann für jeden öffentlich. Und bei den Vorträgen, also ich verbinde immer natürlich, ich erzähle dann die Story natürlich von Cape to Cape, das Abenteuer. Und dann geht es natürlich auch um das Thema, wie schafft man das eigentlich, weil es ist 99% ist Kopfsache. Und wie schafft man es einfach immer weiterzufahren bei all den Herausforderungen? Und welche Techniken kann man da
Ja.
anwenden?
Wenn dich jetzt eine Firma buchen will für irgendein, keine Ahnung, Kundenevent oder Vertriebsevent, die schreiben dir einfach eine Mail über deine Homepage oder wie geht das?
Genau, also normalerweise per E-Mail und dann telefonieren wir mal oder machen es per Mail und genau, das sind meistens für irgendwelche Events, also zum Beispiel Vertriebsschulungen oder
Genau.
Jahresfeier und solche Sachen.
Wie mache ich Mitarbeiter glücklich und motiviere sie? Ja, also von daher, das ist ja schon recht interessant. Also das gefällt mir gut. Mal schauen,
Ja.
was unsere Firma dazu sagt.
Genau, komm gerne.
gucken wir mal. Das, ja, vielleicht passt das ja mal irgendwann.
Super.
Ansonsten, du hast auch irgendwie jetzt einen Kameramann teilweise dabei gehabt und natürlich deine GoPro und daraus soll ein Dokumentarfilm entstehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Stimmt das?
Genau, also ich werde zum einen ein Buch herausbringen im Frühjahr und zum anderen einen Dokumentarfilm. Der sollte so im März, Februar, März fertig sein. Und ich hatte natürlich, also das Ganze war natürlich unbekleidet. Ich hatte auch, wenn ein Filmteam dabei war, niemals irgendeine Unterstützung von denen erhalten. Also ich habe mein Essen selber gesucht und mein Wasser ist ja unsupported. Das Filmteam ist in Norwegen, Finnland, Georgien und Kenia und Südafrika für jeweils ein paar Tage dazugekommen, einfach auch mal anderes Material, professionelles Material zu bekommen, und den Rest habe ich dann selbst mit der GoPro gefilmt. Und ich glaube, so haben wir insgesamt einfach eine sehr, sehr gute Mischung, um auch einen super Film herauszubringen.
Und der ist dann irgendwie über Streamingdienste abrufbar, über DVD bestellbar oder wie geht das?
Also zum einen, wenn wir dann eine Tour machen auch, also dass der bei verschiedenen Events gezeigt wird. Und das müssen wir noch entscheiden, aber er wird auf jeden Fall auch im Internet unter irgendeinem Premium-Dienst auch findbar sein. Und DVDs müssen wir noch schauen, aber wahrscheinlich auch. Aber als allererstes geht er mal auf Events, dann auch in Deutschland, wo dann jeder kommen kann.
Also auf den Film freue ich mich auf jeden Fall und ich hoffe dann, dass es vielleicht auch ein Event in meiner Gegend, in Frankfurt oder Darmstadt irgendwo gibt. Das fände ich richtig cool.
Mit
Aber
Sicherheit.
wenn du jetzt in Brasilien am Strand liegst, deinen, weiß ich nicht, Caipirinha trinkst, denkst du an deine nächste Challenge? Hast du schon irgendwas im Kopf oder ist das komplett noch im Unklaren?
Ja klar, ich habe schon mein nächstes Rekordprojekt geplant. Ist es auch wichtig? Ich mache immer, während ich unterwegs bin, die Pläne für mein nächstes. Also Cape to Cape ist während der Panamerika entstanden. Und der Grund dafür ist, es ist ja, ich mache ja nichts anderes für Monate, als mich um dieses Projekt zu kümmern. Und wenn das Projekt dann vorbei ist, dann hat man so ein paar Tage, wo man sich natürlich freut und es gibt viel zu tun. Und dann kommt die Frage, what's next? Und ich weiß von vielen Leuten, dass die sowas Ähnliches machen, die fallen dann einfach in so ein richtiges Loch rein. Weil einfach, was ist der Sinn jetzt? Und ich habe deshalb immer bereits mein nächstes Projekt. Und das ist so, ich freue mich jetzt erstmal bin ich echt froh, dass ich nicht aufs Rad muss und mal an den Strand gehen kann. Aber ich weiß, dass es so in 1, 2 Monaten so langsam wieder anfängt zu kitzeln. Und ich mich darauf freue, wieder aufs nächste Projekt vorzubereiten. Ist natürlich noch streng geheim. Also ich werde es so im Februar oder März bekannt geben. Ich kann mal so viel sagen. Also ich habe jetzt die drei großen Kontinentaldurchquerungen, die es gibt, geschafft. Das heißt, da wird es jetzt schwierig, auch auf Fahrrad auch unbedingt eine große Herausforderung zu finden. Aber ich kann behaupten, ich habe mir lange nachgedacht. Hat noch keiner probiert, was ich machen werde. Und es ist noch mal deutlich schwerer als alles, was ich bisher gemacht habe.
Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wahnsinn. Und ab wann wissen wir das? Ab Februar sagst du oder?
Februar oder März, ja.
Okay. Und
Start ist im Juli.
Start ist im Juli. Okay.
Genau.
Gut. Dann kannst du ja vorher im Juni noch die Vätternrundan fahren in Schweden. Ich habe gehört, du hast in Schweden studiert. Wusste ich gar nicht vorher.
Ich hab sogar in Jönköping für 3 Jahre gelebt. Da geht die Wetterlohn ja los.
Ach so, ja, nee, los geht's in Motala. In Jönköping kommt sie nach 106 Kilometer, glaube ich, durch. Aber bist du mal mitgefahren? Nee, ne?
Nee, aber Motala kenne ich auch gut. Das war immer meine Trainingsrunde da, so von Jönköping nach Motala und wieder zurück.
Ja, super, dann hast du 250 Kilometer fast zusammen.
Genau.
Ja, ich glaube, die Wetternrundan ist dieses Jahr um den 12. Juni. Man kann sich noch anmelden. Ich kann ja mal fragen, ob sie vielleicht für dich auch einen Startplatz haben. Dann könnte ja Jonas Deichmann vielleicht von Deutschland aus mit dem Fahrrad zur Wetternrundan fahren. 315 Kilometer um den See rum und wieder zurück und würde sagen, Tschakka, ich habe jetzt was geschafft, oder?
Ja, das ist schön. Also ich mache ja auch, wenn ich Vorträge habe oder zu sowas, dann fahre ich eigentlich, wenn ich die Zeit habe, fahre ich schon mit dem Fahrrad hin. Also man kann das auch CO2-neutral machen.
Ja, das ist das Allerbeste daran natürlich. Naja, vielleicht halten wir es mal im Hinterkopf, aber ist eigentlich Käsequatsch. Aber ja, also ich habe das jetzt 10-mal gemacht, mache es noch ein 11. Mal, weil das die 55. Wetternrundan ist und ich werde nächstes Jahr 55 und das ist eben auch meine 11. Runde und dann lasse ich es wahrscheinlich sein. Aber es ist schon total schön, in Schweden Fahrrad zu fahren, muss ich echt sagen.
Ja, ich kenne die Gegend und gerade im Juni, wenn es nicht dunkel wird, es ist traumhaft schön. Also Wetternrundern ist definitiv ein Event, wo ich durchaus mal machen kann. Ich muss halt gucken, wie es auch in mein Training reinpasst. Aber tendenziell ist es definitiv was ich mal machen möchte.
Ja, dann schauen wir doch mal für nächstes
das
Jahr.
Das machen wir.
Und jetzt vielleicht, wir sind jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde, also eigentlich durch mit der Zeit, durch mit den Themen.
Yep.
Ich hätte eigentlich noch viele Fragen, aber eine habe ich jetzt doch noch ganz zum Schluss nochmal zurück nach Afrika. Also ich habe noch nie eine Fahrradreise gemacht, Bikepacking, was auch immer. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will durch ein Land fahren in Afrika, welches würdest du mir als Anfänger empfehlen?
Ich würde sagen, fange am besten mit Kenia an. Kenia ist schön, also landschaftlich interessant und es ist doch, sage ich mal, deutlich zivilisierter. Also die Sachen funktionieren, es gibt Infrastruktur, die Leute sprechen Englisch, man wird nicht krank vom Essen. Also wenn man, also nach Äthiopien zum Beispiel als erste Reise oder überhaupt nach Äthiopien mit dem Fahrrad ist eine schlechte Idee, aber das wäre dann so ein kleiner Schock. Und Kenia ist, glaube ich, so als erster Eindruck von Afrika eine gute Reise.
Und du hast dafür, glaube ich, 4 Tage gebraucht. Also wenn ich das 3- bis 4-fache bräuchte, wäre das ja genauso ein richtiger Zeitrahmen für eine Radreise.
Genau.
Guter Tipp, Jonas.
Also Kenia kann ich empfehlen, ja.
Dann sind wir eigentlich jetzt durch. Vielen Dank, dass du mich gestern auf dem Rückflug von Südafrika bei der Zwischenlandung angerufen hast. Hat mich echt gefreut, dass du dich noch an die Rennrad-WG erinnert hast. Ich hoffe, dass ich jetzt das gleich rausbringen kann. Ja, heute noch am Wochenende. Muss natürlich jetzt noch zusammengeschnitten werden. Hat mich super gefreut und ich freue mich natürlich auch, wenn wir in Kontakt bleiben. Vielen Dank, Jonas.
Machen wir, ja. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.